Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal
Angela Kugel
und Matthias Lindner.
Am 1. April ist der Tag der älteren Generation. Anlässlich dieses Gedenktages starten wir mit zwei kleinen Gedichten zum fröhlichen Altern in die heutige Sendung. Über die Bedeutung der Quartiersarbeit sprechen wir mit Tanja Adams von der Julius-Zönnemann-Stiftung. Dass man auch im eigenen Garten Spannendes entdecken kann, davon berichtet die Hamelner Autorin Ulla Klein in ihrer aktuellen Geschichte. Außerdem erfahren Sie, was der Hannoveraner Journalist Imre Grimm neben dem Verfassen humorvoller, punktgenauer Kolumnen noch so macht. Um die vorösterliche Kleckserei geht es in der Randbemerkung unseres gebürtigen Ostpreußen Manfred Arndt. Und wir stellen Ihnen den Biologen, Trauerbegleiter und Buchautor Martin Kreuz vor, der sich speziell mit der Trauer von Männern beschäftigt. Zu guter Letzt hat Gisela Knuth wieder ein Geburtstagskind des Monats herausgesucht. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
"1968 wurde in Deutschland der Tag der älteren Generation ins Leben gerufen. Um die ältere Generation dreht es sich nun auch in zwei kleinen Gedichten des Kölner Autors Robert Pütz, vorgetragen von unserem Lyrikrezitator Jürgen Schormann.
Endlich. Endlich älter. Endlich klüger. Endlich nicht mehr Selbstbetrüger. Endlich nicht mehr Leistungsträger. Endlich nicht mehr Schürzenjäger. Endlich nicht mehr Eindruck schinden. Endlich nicht mehr Angst empfinden. Von allen Mühen uns befreit endlich nur die Endlichkeit. Ist das Alter fortgeschritten, wird man dicker in der Mitte. Muskeln werden dünn und weich. Arm und Bein sind spinnengleich. Der Verfall, der hält nicht inne. Bald gleicht man einer alten Spinne. So entwickelt sich im Alter denn die neue Art von Spider-Man.
Jürgen Schormann las zwei Gedichte von dem 1939 in Köln geborenen Autor, Fotografen und Werbegrafiker Robert Pütz.
Beim ersten Frühlingshäusern, direkt nach dem ersten Schnee, parkt vom Haus her das rotes Alpha Cabriolet. Und wenn's 500.000 auf dem Tacho haben mag, es funkelt, schnurrt und glänzt noch wie am ersten Tag. Ein Nachbarschnösel ist damit vor 40 Jahren mit einer wehenden Hippie-Mähne vorgefahren. Ellenbogen aus dem Fenster, ein cooler Easy Rider. Es ist ein 1300er Junior, Fastback Spider. Die tiefe Schnauze, die Scheinwerfer, das Heck wie ein Keil. Heute noch genau wie damals mein Geistteil. Wenn der Herbst kommt, ist er weg, dann steht er aufgebockt in der Halle und mein Nachbar kennt ein Spider-Man hockt. Stille Andacht vor dem Lustobjekt und hypnotisiert das Haarkennzeichen wienert und konserviert. Sein Heiligsfläche, um den bösen Rostfraß zu mindern und um den Zahn der Zeit am Nagel zu hindern. So gelingt es ihm, den Alterungsprozess aufzuhalten. Nur sein Haar wird dabei schütter, seine Stirn legt sich in Falten. Sein Bauch bleibt über die Jeans wie ein luftloser Pneu. Doch das alte rote Cabrio wird jeden Frühling neu. Der Isch ist fremd, der will bekannt, der hält fest daran, solange er ohne Zivildienstleistenden ansteigen kann. Die Bandscheibe fällt vor, das Toupet fliegt weg, egal, der nennt es da, runter mit dem Verdämmen. Seine Frau ist mit einer Porsche-Schnösel abgefahren. Sein Hund ist tot, Lungenentzündung vor 2 Jahren. Seine Kinder über Erbleier und Halsabschneider zocken ihm die Stütze ab, egal, nur nicht den Spider. Er hält dran fest, trotz Zebretaten, Schraubfeder rum. Solange das Cabrio hat, solange ist er jung. Dann gehört er noch nicht zu den Untoten mit der Angel auf dem Klappstuhl in den Karpfenteich aus Loben, zu den verirrten Seelen, die auf Volksmusik stehen und zu den Zombies, die zum Spuken auf den Golfplatz gehen. Spider-Park vom Haus, hab ihn vorhin gesehen. Ich bin erleichtert, ich geb's zu, ich kann den Mann verstehen. Manchmal in lauen Sommernächten streich ich ums Heck und wenn es keiner sieht, liebkose ich das Stoffverdeck. Solange es noch gut schließt, ist für uns noch alles offen. Solange der Chrom noch glänzt, solange können wir hoffen. Trotz Blasenschwäche, Impotenz und Darmbeschwerden. Solange der Spider wiederkommt, wird wieder Sommer werden. Erst wenn der Lack ab ist, dann sind auch wir bald dran. Erst holt das Auto der TÜV, dann uns der Sensenmann.
Soziale Arbeit kann einen entscheidenden Beitrag leisten für eine gelingende Quartiersentwicklung in den verschiedenen Stadtteilen. Ein zentrales Ziel der Gemeinwesenarbeit ist es, kultur- und generationsübergreifende Begegnungsmöglichkeiten in den Quartieren zu schaffen. Tanja Adams ist Quartiersmitarbeiterin von Wir im Quartier in der Hamelner Nordstadt, getragen von der Julius-Zönnebünd-Stiftung in Kooperation mit der HWG, der Hamelner Wohnungsbaugesellschaft.
Ich mache das seit 2016 und habe das von Frau Rottmann-Heuer übernommen, die 2011 mit der Tagespflege Nord gestartet ist und gleichzeitig mit der Quartiersarbeit eben in der Nordstadt. Das ist eigentlich der Meilenstein. 2011 ging die Quartiersarbeit los. 2012 war die erste Zusammenkunft mit Mietern in der Richard-Wagner-Straße 13 und seit 2013 gibt es dort einen festen Mittagstisch, einmal in der Woche. Zudem gibt es noch einen Treffpunkt in der Lemke-Straße 18 und eben eine Wohnung, ein Gemeinschaftsraum nenne ich ihn jetzt mal, gemeinsam mit der Stadt Hameln, Hameln-Kanz, im Heinrich-Heine-Treff, Heine-Straße 29.
Der Heinrich-Heine-Treff ist ein viel genutzter Treffpunkt für die unterschiedlichsten Zusammenkünfte und Veranstaltungen.
Dort werden verschiedene Angebote gemacht, von Frühstück bis gemeinsame Stricken, Laufen. Es gibt zwei verschiedene Laufgruppen, einmal Lauf und Schmaus. Das ist tatsächlich eine Gruppe für Menschen, die auch mit Rollator kommen können. Wir gehen einmal um den Pudding, wie man so schön sagt, an der Bahn entlang und treffen uns hinterher zum Kaffee trinken im Heinrich-Heine-Treff. Und die zweite Gruppe nennt sich die Waldläufer. Das heißt, wir treffen uns jeden dritten Dienstag im Monat vor dem Restaurant Dassos am Wehl und gehen dann entweder bei besserem Wetter hinterm Friedhof lang, einmal direkt durch den Wald oder eben Wehler Marsch, wo es möglich ist.
Die Waldläufergruppe organisiert Adams gemeinsam mit dem Team vom Projekt Hameln kann's.
Das ist entstanden aus dem Seniorennetz der Nordstadt. Das sind die Seniorenkreise St. Elisabeth, Martin Luther. Die Baptisten sind natürlich auch dazu eingeladen. Da kommt das Mütterzentrum, Mehrgenerationenhaus dazu und der Nordstadttreff eben, was ja zusammengehört. Und natürlich noch Ehrenamtliche aus dem Quartier. Und daraus ist die Idee entstanden mit den Waldläufern, um eben wieder gemeinsam in Bewegung zu kommen.
Bei den Waldläufern sollte man noch eine gewisse Fitness aufweisen, während bei Lauf und Schmaus auch jeder Mensch mit Rollator willkommen ist, denn so Adams, der Langsamste bestimmt das Tempo. Gemeinsam mit der Sozialraum AG Hameln Nord werden Veranstaltungen wie zum Beispiel Flohmärkte oder das Nordstadtfest geplant und umgesetzt. Wichtig bei der Quartiersarbeit sei eine gute Vernetzung.
Zwischendurch war ich ja allein in der Quartiersarbeit. Dann ist es ja auch immer wichtig, dass Vertretungen da sind, dass die Gruppen am Laufen sind. Dann kam die Stadt Hameln eben dazu. Dann hat man einen guten Ansprechpartner, eine gute Zusammenarbeit. Und man kann sich auch mal abwechseln oder zusammen die Dinge machen. Und man kann eben auch Gruppen zusammenführen, weil die einen haben vielleicht hier schon mal so ihren Wirkungskreis und die anderen haben da ihren Wirkungskreis. Und man kann es eben breiter streuen.
Viele Veranstaltungen werden so gut angenommen, dass sie stetig angewachsen sind. Freut sich Adams wie zum Beispiel das Nordstadtfest oder der bundesweite Vorlesetag.
Für mich die schönste Aktion ist jetzt tatsächlich, was sie entwickelt hat, ist dieser bundesweite Vorlesetag, wo ich ja inzwischen auch mit dann in die Martin-Luther-Gemeinde mitgehe, wo Prominente ja lesen für Menschen. Und da hatte ich letztes Jahr zum Beispiel dann Traute Römisch da und da hat Claudio Riese schon gelesen, Jens Meyer hat schon gelesen aus seinem Buch. Ist ja immer themenbezogen, ne? Es hat ja immer alles einen Themenhintergrund und in der Tagespflege Nord war Johannes Schraps schon, könnte Mütterzentrum, ist Frau Echtermann gern und liest dort vor. Ina Loth hat dort schon gelesen. Und wir haben halt gesungen und es war so ein bisschen Musik und Wort und hinterher ein kleiner Flohmarkt. Und zum Schluss gab es halt Stockbrot und ein großes Beisammensein. Große Organisation, aber auch ein großer Spaß für Jung und Alt.
Es ist wichtig, immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Anwohner zu haben, sagt Adams. Wo kommen die Ideen für Veranstaltungen und Projekte her?
Das ist ganz unterschiedlich. Also die Strickgruppe hat sich zum Beispiel entwickelt dadurch, dass ich eine 90-jährige Dame zu Hause besucht habe und sie mir ihr ganzes Strickwerk gezeigt hat. Sie wohnt im Heinrich-Heine-Quartier. Und dann habe ich halt rumgefragt und da gab es einige Damen, die da Interesse hatten. Und dann habe ich quasi um die Dame herum eine Gruppe gegründet. Das ist eigentlich Quartiersarbeit. Du hast einen Bedarf und ich gucke, was ich draus machen kann. Das ist so eine Idee. Und die zweite Idee ist, wir bieten was an, wir gucken, wer kommt. Meistens kommt es besser im umgekehrten Sinne, wenn man den Menschen Raum bietet für etwas, weil sie ja dann schon selber mit der Idee kommen, die sie umsetzen können. Das ist eben in der Quartiersarbeit das Interessante. Und da haben wir eben gerade im Heinrich-Heine-Treff die Möglichkeiten und auch Hameln Kanz hat ja dort Angebote. Also die Ideen entstehen entweder im Gespräch mit Kollegen oder man hat schon länger mal was im Sinn oder eben bestimmte Situationen fordern was heraus. Wie eben dann diese Gruppen mit draußen laufen und solche Dinge wieder in Kontakt kommen, wieder in Bewegung kommen. Ne, das entsteht eben aus Situationen heraus.
An jedem Montagnachmittag zwischen 14 und 17 Uhr sind Tanja Adams von der Julius-Zönnebünd-Stiftung und Anna Bartling von Hameln-Kanz im Heinrich-Heine-Treff vor Ort. Dann kann jeder Interessierte auf einen Kaffee vorbeikommen und sich über die Quartiersarbeit in der Nordstadt informieren. Und wir werfen noch einen Blick auf die kommenden Veranstaltungen. Das nächste Bummelfrühstück für Junggebliebene findet am 14. April ab 9 Uhr statt. Eine Anmeldung hierfür ist erforderlich. Laufen und schmausen können Sie wieder am 20. April ab 15 Uhr. Und wer noch mit Näh- und Stricknadel kreativ sein möchte, die Maschenfreunde treffen sich wieder am 21. April um 9.30 Uhr. Das Café damals am 6. April entfällt. Bum, 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 bum.
A white sport coat and a pink carnation. I'm all dressed up for the dance.
Boom, 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 boom.
A white sport coat and a pink carnation. I'm all alone in romance.
Boom, 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 boom.
What you told me long ago, to the prom with me you'd go. Now you've changed your mind, it seems. Someone else will hold my dreams.
A white
sport coat,
sport coat,
and a pink carnation. I'm in a blue, blue mood.
Boom, 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 boom.
A white
sport coat,
sport coat,
and a pink carnation.
I'm all dressed up for the dance.
Boom, 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 boom.
A white sport coat,
sport coat,
and a pink carnation. I'm in a blue, blue mood.
Aus ihrem reichen Erlebnisschatz mit nichtmenschlichen Wesen schöpft heute die Hamelner Autorin Ulla Klein. Sie liest Die Wühlmäuse, ein Trauerspiel in 3 Akten.
1. Februar 2024. Als Kater Karlchen in den Katzenhimmel ging, begannen für die Wühlmäuse in unserem Steingarten paradiesische Zeiten. Lebten sie vorher in ihren Gängen und Höhlen, so spielte sich nun ihr Leben in der Öffentlichkeit ab. Wir konnten vom Fenster aus an ihrem Wühlmausleben teilnehmen. Die Mütter säugten ihre Jungen, die verlobten Weibchen possierten mit jedem jungen Mäuserich und führten eine Art Ringelreihen oder Folklore vor unseren staunenden Augen auf. Die Geburtenrate stieg ins Unermessliche und die Mäuseburg wurde jeden Tag erweitert, was die Steine im Steingarten ins Rollen brachte. Der größte Schatz der Wühlmäuse war ein Misthaufen von der angrenzenden Schweinehaltung, der neben unserem Grundstück vor sich hin dampfte. 4 Wochen führten die Wühlmäuse ein Leben im Überfluss. 1. März 2024. Am 1. März war Schluss mit der Fettlebe. Ein junges Bussardpaar hatte die Mäuseburg und ihre dicken Bewohner entdeckt und führte nun ein strenges Regiment. Wagte sich ein unvorsichtiges Mäuschen vor die Tür, wurde es ergriffen und hinweggetragen. Vermutlich sollte es als Futter für junge Bussarde Verwendung finden. Die beiden Raubvögel hielten auf einem starken Ast im Apfelbaum ihr Augenmerk auf die nun deutlich verschüchterten Mäuse. Das schöne Leben war vorbei. 1. April 2024. An einem Frühlingsmorgen, es war der 1. April, lüftete ich draußen mein Bettzeug und entdeckte beim Zurückkommen auf dem Esstisch eine lebhafte Bewegung. Das ganze Volk der Wühlmäuse saß auf dem Tisch, fiebte, jammerte, quiekte und rang flehend die rosa Pfoten. Mütter hielten ihre Babys im Arm, andere hielten Schilder hoch. Wir wollen Asyl, die Bussarde verfolgen uns. Ich dachte, das ist doch nicht möglich, das ist ein Scherz. Und doch ist das möglich. Wir hatten den 1. April.
Es war ein Frühlingsfest bei Leuten, die mir nicht sehr viel bedeuten. So ein Fest, das nichts verspricht und auch nichts hält. Die letzten Gäste spielten Karten, ich verzog mich in den Garten und haderte voll Grimm mit aller Welt. Unter Protesten und Prothesen stieß ich plötzlich auf ein Wesen, das lümmelte doch müßig im Gebüsch. Ich blieb stehen, das Wesen grüßte, worauf ich nur höflich nieste, denn zwischen dem Gebüsch war's reichlich frisch. Es war wohl Buchsbaum oder Ginster, jedenfalls war es stockfinster und man sah die Hand vor Augen nicht beim Neumond im April. Leider fanden wir im Dunkeln keinen rechten Platz zum Munkeln, nur ein Denkmal spähte dümmlich durchs Geäst. Vermutlich Richard der Beknackte, dachte ich, und dann versackte ich im Schlamm und stak mit beiden Beinen fest. Ich hielt mein Wesen fest, wir glitten aus und landeten inmitten eines Teiches, den ein Gartenarchitekt mit einer Neigung zum Grotesken zwischen Stuck und Arabesken hier für nächtliche Spaziergänge versteckt. Unser Flirt ging in die Binsen und der Richard schien zu grinsen, doch ich sah es nicht genau, denn es war Neumond im April. Ich blieb da liegen, wo ich lag und bin dann irgendwann am Tag mit starkem Druck auf Kopf und Blase aufgewacht. Ich sah den Garten jetzt bei Licht, ihn zu durchqueren braucht man nicht mal 50 Schritt, selbst wenn man kleine Schritte macht. Auch ein Denkmal gab es nicht, weit und breit kein Teich in Sicht, nur so ein Napf, in dem der Hund sich waschen kann. Anbeträchtlich dieser Landschaft nahm die nächtliche Bekanntschaft allerdings auch zweifelhafte Formen an. Ich gab mir damals das Versprechen, künftig mäßiger zu zechen, hab's bis heute zwar nicht erfüllt, doch Spaß muss sein, April, April.
Sie sind auf dem besten Weg, in Hannover das zu werden, was die Band Höhner in Köln sind. Eine gute Laune-Truppe, die zur kulturellen DNA der Stadt gehört, schrieb die Hannoveraner Allgemeine Zeitung über das Comedy Sextett Salon Herbert Royal. Unsere Redakteurin Dagmar Emels traf einen von ihnen bei einem Kabarettabend.
Nun sind sie schon 15 Jahre als Salon Herbert Royal unterwegs und ihr Kabarettprogramm füllt immer noch die Seele. Imre Grimm, einer der sechs Herberts, wie eingefleischte Fans sie nennen, ist selbst verwundert über den andauernden Erfolg.
Das ist schon eine ganz schön lange Zeit für ein Sechser-Team. Dass wir so lange miteinander auskommen, hatten wir vielleicht nicht unbedingt erwartet, aber es fügt sich. Alles gut.
Alles hat damit angefangen, dass die sechs Journalisten nicht immer nur ernst sein wollten, sondern auch mal Quatsch machen wollten, wie Imre Grimm meint. Material liefert der tägliche Wahnsinn in den Medien rund um Hannover. Das Konzept mit Gesang, Musik und ständig wechselnden Akteuren hat sich bewährt.
Ehrlicherweise hat es bei uns ungefähr so viel Entwicklung gegeben wie bei den Rolling Stones in den letzten 35 Jahren. Wir machen immer noch dasselbe wie vor 15 Jahren, natürlich mit frischen Inhalten und wir sind sicherlich auch musikalisch ein bisschen vielseitiger geworden. Es gibt schon eine Entwicklung, das ist schon so. Aber vom Angang her und vom Ton her und von der Farbe, die wir uns wünschen, ist alles wie es sein soll bei uns.
Jeder der sechs Herberts hat sein Thema, das er auch selbst erarbeitet. Das Team entscheidet dann, ob das eine passende Idee ist.
Mit den Jahren haben wir uns so eine Routine und so einen Blick erarbeitet, dass das immer ganz gut hinkommt.
Bei meiner Frage, ob es denn schwer sei, immer wieder neue Themen für das Kabarettprogramm zu finden, geht ein Schmunzeln über Imre Grimms Gesicht.
Also man muss das sagen, im Moment sind goldene Zeiten für Kabarett und Satire, weil so viel los ist auf der Welt. Es ist sogar so, dass dann die Satire es oft schwer hat, weil sie von der Wirklichkeit sozusagen an Absurdität übertroffen wird. Aber wir schaffen es eigentlich immer, so einen Blick zu haben für die Sachen, die so eine Komik in sich haben. Also eine schiefgegangene Zisterne in Hannover ist natürlich einfach auch lustig. Es ist auch lustig, dass man es nicht schafft, einen Wasserspeicher zu bauen, weil sonst die Häuser ringsum einbrechen. Das hat eine Komik in sich und das gehört dann auch in unser Programm.
Das Programm ist immer wieder rasant und 2,5 Stunden sind schnell mal so im Flug vorbei. Wo der Salonwagen von Salon Herbert Royal in 2026 Halt macht, kann man im Internet finden. Es empfiehlt sich, schnell Karten vorzubestellen.
Dagmar Emels sprach mit dem Salon Herbert Royal Mitglied Imre Grimm. Und wir haben schon mal für Sie nachgeschaut. Wer das Extett auch einmal erleben will, der oder die hat am 8. Juni im Gop-Varieté-Theater in Hannover die Gelegenheit dazu. Die Show beginnt dann um 20 Uhr.
I'm giving, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. For you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand. Darling, it's grand. I just don't understand. Living for you is easy living, it's easy to live. When you're in love and I'm so in love, there's nothing in life but you.
Österlich wird es in der Randbemerkung unseres gebürtigen Ostpreußen Manfred Arendt, der mal beäugt, was wir zu Ostern so alles anstellen.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, es steht, wie in jedem Jahr um diese Zeit, ein Fest vor der Tür, das Osterfest. Da gibt es dann bei uns Menschen verschiedene Rührungen. Sie rühren sich nach draußen in der Natur und bringen dann Grünzeugs mit nach Hause und schmücken damit die Wohnung. Es rühren sich auch die Stimmbänder. Sie trällern so Liedchen wie »Der Frühling hat sich eingestellt« oder auch »Alle Vögel sind schon da«. Das klingt nicht immer besonders schön, denn Töne muss man nicht nur herausbringen, man musste auch möglichst richtig treffen. Aber besser falsch gesungen als gar nicht. Denn das Singen bewegt die innerste Seele und stimmt uns froh bewegt. Eine Rührung fährt uns in die Hände. Man kann nicht anders, man muss malen. Der traditionelle Angriff mit Farben gilt den Hühnereiern. Die Naturfarbe wird mit allerlei Farben überkleistert. Und dann veranstaltet man eine private Kunstausstellung, indem man die Werke im Garten und anderswo aufhängt. Malen ist, wie man heute so sagt, Old School. Jetzt ist man modern. Man schwingt die Spraydose. Ein Beispiel sah ich in der Zeitung. Erst dachte ich, I see not right. Aber dann erkannte ich einige Entwicklungsmöglichkeiten. Da hatte einer Küken mit der Spraydose angegriffen. Die Viecherchen hockten im Garten und sahen ziemlich verdattert, besser gesagt verspreit in de Botanik. Warum eigentlich beim Federvieh halt machen? Wie wär's mit einem pinken kleinen Hundchen? Ist der Hund größer, kann das Fell aufgerüschelt und wollweiß bespreit werden, so in Richtung Schaf. De Katz, die könnte man, wir sind ja Patrioten, in den Landesfarben gestalten. Kopf schwarz, Körper rot, Zagel, also das hintere Ende des Tierchens, golden. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich bin sicher, Sie haben da noch weitere Ideen. Vielleicht kann man diese zum Fest in Ihrem Vorgarten bewundern. Zum Schluss noch ein Tipp. Kaufen Sie abwaschbares Spray. Dann jagen Sie die ganze Bagage nach dem Fest einfach beim nächsten Schauer vor die Tür.
Unser Ostpreuße vom Dienst, Manfred Arendt, machte uns mit ein paar österlichen Abstrusitäten bekannt. Etwas anderes als bunt gesprähte Ostereier oder Haustiere wünscht sich nun Gunther Gabriel.
Ich wünsche mir, dass alle leben ohne Angst ums tägliche Brot. Ich wünsche mir, dass reiche Armen geben, die krank sind und in Not. Ich wünsche mir, dass Träume Wahrheit werden und Gebete in Erfüllung gehen. Ob in Bombay oder Bagdad, in New York oder Berlin. Ich wünsche mir, dass wir unter Fremden trotzdem Freunde sind. Ich wünsche mir, dass Friedenshymnen um die Welt ziehen wie der Wind. Ich wünsche mir, dass die da oben endlich die richtigen Weichen stellen. Ob in Peking oder Singapur, ob in Rio oder Köln. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wird dieses endlich mal erfüllt. Wenn Weihnachten, wenn Weihnachten, wenn Weihnachten auf Ostern fällt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht regiert nicht Geld mehr endlich diese Welt. Wenn Weihnachten, wenn Weihnachten, wenn Weihnachten auf Ostern fällt, ja. Yeah. Ich wünsch mir, dass hoch am Nordpol das Eis nicht weiter schmilzt. Ich wünsche mir, dass du für immer bei mir bleiben willst. Ich wünsche mir den Weg zurück in das himmlische Paradies. Ob in Lissabon, in Mailand, London und Paris. Ich wünsche mir, dass Glück und Frieden keine Fremdwörter mehr sind. Ich wünsche mir, dass der, der Arbeit tut, aus seinem Lohn verdient. Ich wünsche mir, dass wir eine Insel sind im göttlichen Strom. In Hamburg, Tokio, Helsinki, Moskau bis nach Rom. Yeah. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wird dieses endlich mal erfüllt. Wenn Weihnachten, wenn Weihnachten, wenn Weihnachten mal auf Ostern fällt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht regiert endlich mal nicht mehr Geld die Welt. Oh yeah. Wenn Weihnachten, wenn Weihnachten, wenn Weihnachten auf Ostern fällt. Wir haben Jesus und die Bibel und den Stern von Bethlehem. Wir haben die heiligen drei Könige und den Traum vom besseren Leben. Doch Träume werden erst erfüllt und im großen Himmel zählt. Wenn Weihnachten, wenn Weihnachten, wenn Weihnachten auf Ostern fällt. Yeah. Wenn Weihnachten, wenn Weihnachten, wenn Weihnachten
auf Ostern fällt.
Wenn man einen geliebten Menschen verliert, meint man, die Welt höre auf, sich zu drehen. Aber sie dreht sich weiter und der Trauernde muss irgendwie mit dem Verlust fertig werden. Manch einer braucht Jahre, sogar Jahrzehnte für die Verarbeitung. Auch für Martin Kreuels, einen 55-jährigen Biologen aus Bunde, brach eine Welt zusammen, als 2009 seine Frau Heike an Krebs starb und ihn mit 4 kleinen Kindern zurückließ. Nach einem ersten dramatischen Jahr riss Kreuels das Steuer herum. Er schrieb ein Buch, 17 Jahre wir, Heike ist gegangen.
Es ging darum, letztendlich diesen Gedankenkreisel, den man im Kopf hat, zu durchbrechen. Wenn man in einer Situation der Trauer ist, dann kreisen die Gedanken eigentlich immer um den gleichen Punkt. Und nach einer gewissen Zeit merkt man, man kommt nicht weiter. Und die Idee war, es einfach aus dem Kopf herauszuschreiben, es wegzulegen, so dass der Kopf frei wird für neue Gedanken. Gleichzeitig aber auch den Kindern ein Buch in die Hand zu geben, zu sagen, das ist eure Geschichte. Da müsst ihr nicht den ganzen Tag drüber nachdenken, aber ihr habt die Möglichkeit, in diesem Buch immer wieder nachzulesen und euch Passagen aus der Vergangenheit immer wieder herauszuholen, wenn ihr was wissen möchtet, sodass sich auch bei euch weniger Fragen bilden langfristig. Das war der Haupthintergrund. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, zu sagen, ich schreibe tatsächlich mir den Kopf frei, um dann weiter nach vorne gehen zu können. Und 4 Kinder alleine großzuziehen, ist immer eine Aufgabe. Und die natürlich dann auch noch mit Trauer behaftet ist, deren Trauer aufzufangen, ist noch eine Aufgabe, die sicherlich dazukommt. Aber es nützt ja nichts. Es muss ja weitergehen und es geht ja auch weiter. Und es wird ja auch immer besser. Man lernt ja dazu. Es ist ja so, dass man zwar erst ins kalte Wasser geschmissen wird, aber dann lernt man und kann immer besser auf Situationen reagieren. Und an diesen Wegen wächst man dann auch.
Der promovierte Biologe ist mittlerweile hauptsächlich als Trauerbegleiter unterwegs und hat seither mit vielen Trauernden gesprochen, speziell auch mit trauernden Männern. Eines hat er dabei festgestellt: Männer trauern anders als Frauen.
Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie die Männer erzogen worden sind, aus welcher Sozialisation sie herauskommen, wie die Männer selber ticken. Aber es gibt ganz viele Gründe in der Psychologie, aber auch in der Biologie, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Und es gibt zwischen Männern und Frauen gravierende Unterschiede. Und mir geht es in den Büchern darum, diese Unterschiede aufzuzeigen, aber sie eben nicht zu bewerten, sondern den Geschlechtern diese Unterschiede wirklich zu zeigen, zu sagen, ja, da gibt es eben Differenzen zwischen euch beiden, aber das ist nicht schlimm. Aber ihr müsst voneinander wissen, damit ihr besser aufeinander zugehen könnt. Also es geht letztendlich darum, immer Brücken zwischen Männern und Frauen zu schlagen, um unterschiedliche Verhaltensweisen einfach richtig und neutral einschätzen zu können, ohne immer dann gleich diesen Bewertungsmaßstab da drauf zu legen und zu sagen, das ist schlecht und das ist gut.
Bundesweit gibt es gerade mal 16 Männertrauergruppen. Die Frauen halten mit 1500 Trauergruppen dagegen. Auch ein Indiz dafür, wie unterschiedlich Männer und Frauen mit Trauer umgehen.
Beispiel in der Kommunikation. Wir Männer sind häufig sehr lösungsorientiert veranlagt. Wir wollen ein Problem lösen. Das ist so unsere Grundveranlagung. Eine Frau hingegen, wenn die ein Problem hat, redet häufig einfach erstmal, ohne dass sie direkt von uns Männern eine Lösung erwartet. Wir Männer sitzen aber daneben und geben sofort Ratschläge und wollen dann sofort eine Lösung für die Frau parat haben. Aber die Frau möchte gar keine Lösung haben, sondern sie möchte selbstständig erstmal über dieses Problem nachdenken. Und das macht sie häufig dadurch, dass sie einem davon erzählt. Wenn wir Männer das wissen würden, dann würden wir die Frauen auch einfach mal erzählen lassen, würden vielleicht nicken und würden zuhören, aber würden nicht gleich hineinpreschen und sagen, so, das musst du so und so und so machen, um das Problem zu lösen. Das wollen viele Frauen gar nicht. Das ist ein Missverständnis, was in ganz vielen Beziehungen vorkommt, aber die beiden Geschlechter gar nicht voneinander wissen.
Und so verwundert es vielleicht auch gar nicht, dass rund 90% der Ehen nach dem Tod eines gemeinsamen Kindes geschieden werden. Was Kreuels also mit seinen Büchern erreichen möchte, ist mehr Verständnis für das unterschiedliche Trauern von Mann und Frau. Auch die Erfahrungen von anderen Autoren, die sich mit Tod und Trauer auseinandersetzten, sammelt Martin Kreuels in einem thematischen Antiquariat.
Menschen schreiben viel über ihre Erfahrungen und ich denke, jede Geschichte, die es gibt und die es auf irgendein Buch hineingeschrieben worden ist, ist es wert, weiterzugeben. Diese Geschichten werden aber meistens nur in kleinen Auflagen gedruckt, sie werden meistens auch nur für 2-3 Jahre gedruckt und verschwinden dann wieder. Und ich bin immer auf der Suche nach diesen Geschichten, nach diesen Büchern, um diese zu sammeln, um den Leuten diese Bücher dann einfach auch preiswert wieder zurückzugeben, weil die Leute auch aus jeder Geschichte irgendwas für sich herausziehen können. Und das muss gar kein großer Autor sein, das kann Tante Anna von nebenan sein, das spielt überhaupt keine Rolle, aber es sind alles Erfahrungen, die gemacht worden sind. Und wir Menschen haben nun mal diesen großen Vorteil, dass wir von Erfahrungen anderer Menschen lernen können. Also wieso können wir nicht auch aus den ganz einfachen Geschichten von nebenan auch für uns irgendetwas lernen. Und das versuche ich einfach zu sammeln und den Leuten dann immer wieder bei passender Gelegenheit dann anzubieten und zu sagen, hier sind weitere Geschichten, lest doch einfach mal, wie geht es anderen Leuten, wie ist es anderen Leuten ergangen und wie sind sie da durchgekommen. Und vielleicht ist ja irgendetwas dabei, was du für dich selber dann auch nutzen kannst. Und das finde ich wichtig, Erfahrungen, die man selber erlernt, einfach auch weiterzugeben.
Und eine dieser Erfahrungen ist, auch mit dem Tod anders umzugehen.
Uns geht es letztendlich darum, den Tod nicht als großes Mysterium oder als das Schreckliche vor uns sehen zu müssen, sondern zu sagen, nö, das ist ein Teil des Lebens und versuchen letztendlich auch freundlich mit dem Tod umzugehen, weil wenn man davon ausgeht, also wir gehen wenigstens davon aus, dass es in irgendeiner Art und Weise danach weitergeht, dann ist das auch nur eine Tür, durch die wir hindurchgehen können. Es ist spannend, irgendwann an diesen Punkt zu kommen, weil danach tut sich irgendwas Neues auf. Aber wir sind sicherlich weit davon entfernt, da zu sitzen und zu bibbern und zu sagen, darüber will ich nicht nachdenken, weil das so schrecklich ist. Das ist sicherlich nicht mehr unser Ding.
Zuletzt von Martin Kreuels erschien, sind 2025 Der Mann und seine Trauer und im Januar 2026 der Roman Wolken über dem Bett. Eine eindringliche Geschichte über Verlust, das Überleben in der Weite Ostfrieslands und die überraschende Hoffnung, die sich in der Stille offenbart.
Etwas in dir wird dich tragen, wenn du glaubst, zu schwer zu sein. Etwas lässt dir Flügel schlagen, wenn du trudelst wie ein Stein. Etwas, irgendetwas wird da sein, wenn du schon nichts mehr siehst. Etwas wird dich nachts begleiten, wird dich führen, wird dich leiten, wenn du durch dein Dunkel gehst. Eine Stimme wird dich tragen, den Rest besorgt die Zeit. Den Rest besorgt die Zeit. Den Rest besorgt die Zeit. Etwas in dir wird dich lenken, wenn du denkst, allein zu sein. Etwas wird dir Größe schenken, fühlst du dich auch noch so klein. Etwas, irgendetwas wird dich lehren, wenn du traurig bist. Etwas wird dich ruhig betten, wird dich schützen, wird dich retten, wenn du durch die Wolken ziehst. Du musst dich nur noch wagen, den Rest besorgt die Zeit. Den Rest besorgt die Zeit. Spann nur deine Flügel weit und breit. Den Rest besorgt die Zeit. Schau dich nur im Spiegel an. Schau dir deine Flügel an. Lass sie ruhig reden. Nimm es nur an, nimm es nur an. Es ist dein Leben.
Bei unserem heutigen Geburtstagskind sind wir unserer Zeit eine Winzigkeit voraus, denn das Wiegenfest des Künstlers, an den wir heute erinnern wollen, jährt sich erst am morgigen Montag. Gisela Knuth blickt zurück auf das Leben des niederländischen Malers und Zeichners Vincent van Gogh.
Unser heutiges Geburtstagskind wurde am 30. März 1853 in Groot Zundert geboren und ist am 29. Juli 1890 in Auvers-sur-Oise in Frankreich gestorben. Er wurde nur 37 Jahre alt. Vincent van Gogh war Pfarrerssohn und hatte mehrere Geschwister. Besonders eng war sein Verhältnis zu seinem Bruder Theo, der mit Kunst handelte und ihn bis zu seinem Tod finanziell unterstützte. Denn trotz großer Schaffenskraft, er schuf fast 900 Gemälde und über 1000 Zeichnungen, hatte Vincent zu Lebzeiten kaum finanziellen Erfolg. Ab 1869, also mit 16 Jahren, arbeitete Vincent van Gogh ebenfalls im Kunsthandel, wurde 1876 Hilfsprediger in England und studierte in Amsterdam Theologie. Erst mit 27 Jahren entschloss er sich, Künstler zu werden. Er arbeitete vorwiegend in den Niederlanden am lebenden Modell oder in der Landschaft. 1883 begann eine fruchtbare Schaffenszeit. Er verwendete dunkle, erdige Farben und es entstanden viele, oft schwermütige Landschaftsszenen oder auch einfache Menschen bei der Arbeit. So zum Beispiel das berühmte Bild »Die Kartoffelesser« von 1885. Ab 1885 lebte Vincent zeitweise bei seinem Bruder Theo in Paris. Über ihn lernte er die dortigen Impressionisten kennen, unter anderem Paul Gauguin. Zwischen den beiden entstand eine engere Freundschaft, die aber auch von vielen Streitgesprächen über unterschiedliche Kunstauffassungen geprägt war. In Paris fand Van Gogh zu helleren und intensiveren Farbtönen und entwickelte den charakteristischen, kraftvollen Pinselstrich. 1888 ging er nach Arles in Südfrankreich, wo viele seiner bekanntesten Werke entstanden, so zum Beispiel die Sonnenblumen, das Schlafzimmer, das gelbe Haus und zahlreiche Selbstporträts. Während dieser Zeit traten jedoch immer häufiger Nervenkrisen auf und nach einem heftigen Streit und tätlichem Angriff auf Paul Gauguin, der zu dieser Zeit bei ihm lebte, schnitt sich Van Gogh einen Teil seines linken Ohres ab. Es folgten mehrere Krankenhausaufenthalte, unter anderem vom Mai 1889 bis zum Mai 1890 in der Anstalt von Saint-Rémy, wo er etliche berühmte Gemälde schuf. Danach lebte er in Auvers-sur-Oise, wo er am 27. Juli 1890 einen Selbstmordversuch per Revolver unternahm. So nimmt man jedenfalls an. Zwei Tage später starb er an den Folgen der Schussverletzung. Viele Historiker gehen davon aus, dass Van Gogh unter psychischen Erkrankungen litt. Für möglich gehalten werden Depressionen, Epilepsie oder eine bipolare Störung. Bruder Theo überlebte seinem Bruder Vincent nur ein halbes Jahr. Er starb an den Folgen einer Syphiliserkrankung. Seine Ehefrau Johanna Bonger sorgte nach dem Tod der beiden Brüder für das Bekanntwerden der Bilder Vincent van Goghs und gab die erste Briefsammlung des umfangreichen Briefwechsels zwischen den beiden Brüdern heraus. Dieser Briefwechsel ab 1872, der fast 1000 Briefe umfasst, ist eine wichtige Quelle der Van Gogh-Forschung. Kurz nach Van Goghs Tod stiegen die Verkaufszahlen seiner Bilder und damit auch sein Ruhm. Heutzutage sind auf dem internationalen Kunstmarkt die Preise für ein Van Gogh-Gemälde geradezu explodiert. 1990 wurde das Porträt des Dr. Gachet für umgerechnet 82,5 Millionen Dollar bei Christie's versteigert. Der höchste bis dahin erzielte Auktionspreis für ein Kunstwerk. Man kann es kaum glauben, oder? Vincent van Goghs Gesamtwerk hat ihn zu einem der bedeutendsten Künstler der Moderne und zum Wegbereiter für den Expressionismus gemacht. Er gilt als einer der einflussreichsten Künstler der Kunstgeschichte.
Und abschließend haben wir noch einen Veranstaltungshinweis für Sie.
Am Dienstag, dem 31. März, gibt es wieder Kaffee, Kuchen und Austausch auf dem Friedhof Deisterstraße in Hameln. Der offene Nachmittag unter freiem Himmel bietet Raum für Begegnung, Erinnerung und gemeinsames Miteinander in entspannter Atmosphäre. Willkommen sind alle Interessierten, unabhängig von ihrer Verbindung zum Friedhof. Treffpunkt ist die Friedhofskapelle auf der Deisterstraße 32 in Hameln. Beginn der kostenfreien Veranstaltung ist um 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Hamelner Telefonnummer 202-1344. Wir verabschieden uns von Ihnen wieder mit einem klugen Spruch, diesmal mit einem arabischen Sprichwort. Humor und Geduld sind die beiden Kamele, mit denen man jede Wüste durchqueren kann. Bleiben Sie also geduldig und bewahren Sie sich Ihren Humor. Das wünschen Ihnen
Angela Kugel
und Matthias Lindner.